SWR 3, die Nachmittagsshow mit Volker Janers.
Guten Tag zusammen. Warum eigentlich sind wir so empfänglich für Fake News? Was machen Fake News mit uns? Wie verändern sie die Gesellschaft? Über solche und natürlich auch über die Fragen der SWR 3-Hörer zum Thema Fake News werden wir sprechen mit dem Philosophen und Autoren Christopher Quarch, der bei uns zu Gast sein wird, hier gleich nach 3 Hits.
Lust auf gute Musik. SWR 3 Report. Fake News.
Es klingt nach einer unglaublichen Geschichte und sie bestätigt genau das, was wir uns immer schon gedacht haben. Wir haben es ja immer schon gesagt, also schnell an alle Bekannten weiterleiten. Leider hat diese Geschichte einen kleinen Haken. Sie ist nicht wahr. Fake News. In dem Moment, in dem uns das auffällt, wenn es uns überhaupt auffällt, ist es leider schon zu spät. Die Lügengeschichte hat sich im Internet bereits ausgebreitet wie ein Geschwür. Christoph Quarch ist Philosoph und Autor, das haben wir überprüft, das stimmt. Hallo Herr Quarch.
Hallo Janitz, grüß Sie.
Es wird in unserem SWR3-Report Fake News die kommenden 2 Stunden immer wieder zu vielen Fragen der SWR3-Hörer kommen. Das freut uns. Wir werden versuchen, die alle zu beantworten. Und wir wollen natürlich auch wissen, was Fake News mit uns anstellen, mit uns als Gesellschaft machen. Jetzt zunächst mal an Sie die Frage, welche der vielen leider Fake News-Geschichten hat Sie in der Vergangenheit am meisten geärgert?
Ah, da gibt's viele. Also vor allen Dingen, wenn ich an den Syrienkrieg denke, da hat's von Fake News nur so gewimmelt. Da bekamen wir irgendwelche Geschichten aufgetischt, die dann Militäreingriffe rechtfertigen sollten. Da gab's also eine ganze Menge von Geschichten, wo man wirklich gar nicht mehr wusste, wo man dran ist. Russische Medien berichteten das eine, amerikanische Medien berichteten das zweite und dann gab's wieder andere Stimmen. Da hat man einfach gesehen, wie sehr man abhängig ist von den Nachrichtenmachern und wie wenig man eigentlich überhaupt noch Vertrauen in diese Nachrichten haben kann.
Warum sind wir so empfänglich für Fake News?
Naja, ich glaube, Fake News sind ja gezielt gemacht. Diejenigen, die diese Fake News in Umlauf bringen, die wollen ja damit etwas bezwecken und sie machen sich schon Gedanken darüber, wie sie das, was sie haben wollen, idealerweise bekommen. Das heißt, die sind im Prinzip maßgeschneidert, um uns in Erregung zu versetzen. Ja, wir empören uns oder wir fühlen uns bestätigt in dem, was wir immer schon geglaubt haben. Die sind auf jeden Fall so designed, dass sie uns irgendwo an unseren Schwachpunkten treffen und dann eben auch solche Mechanismen auslösen, wie das muss ich jetzt aber auch noch weiter sagen. Ich hab's doch immer schon gewusst und jetzt muss ich das dem Karl mal mitteilen, der hat es ja nicht geglaubt. Und genau mit diesen Mechanismen, die irgendwie sehr menschlich sind, arbeiten die Macher von Fake News. Ich glaube, da kann sich keiner von freisprechen, aber ich denke, man kann schon auch eine Menge an sich selber arbeiten, um diese Dynamiken zu durchschauen und dann auch zu durchkreuzen.
Wie beschaffen Sie sich Ihre Nachrichten, um einigermaßen sicher zu sein, dass Sie keinen Fake News auffliegen?
Also offen gestanden, ich bin ja Jahrgang 64, von daher gehöre ich inzwischen zu den Älteren im Lande und den Konservativen. Ich beziehe meine Nachrichten fast nur über die öffentlich-rechtlichen Medien. Also ich gucke eigentlich nie in irgendwelche Instagram-Accounts oder Twitters oder sowas. Ich bin im sozialen Netzwerken, bin ich überhaupt nicht präsent. Halte mich an die Presse, an die Qualitätspresse, wie man sie nennt. Aber wie gesagt, meine wichtigsten Nachrichtenquellen sind am Ende die öffentlich-rechtlichen und ich habe das Gefühl, damit immer noch relativ gut zu fahren.
Wobei ja auch die sogenannte Qualitätspresse, und da gehört ja wahrscheinlich der Spiegel auch drunter, deutlich aufgefallen ist durch, ich will nicht sagen Fake News, aber zumindest manipulierte Artikel. Und das, was macht das mit unserem Vertrauen?
Ja, da spielen Sie ja auf die Geschichte von dem Herrn Retovius an, denke ich, der sich da, glaube ich, wirklich einfach wie ein Krimineller aufgeführt hat. Ich meine, es gibt nichts zu beschönigen. Was der Mann getan hat, ist im Prinzip das, was man in einer Metapher Brunnenvergiftung nennen könnte. Ja, er hat einfach Gift in Nachrichtenkanäle gestreut, die dann eben auch die Geschichten weit verbreiten. Das hat, glaube ich, der sogenannten Qualitätspresse, den Nachrichtenmagazinen, erheblichen Schaden zugefügt. Das sind aber Dinge, die einfach passieren können, auch wenn sie nicht passieren dürfen. Ich kann tatsächlich nicht begreifen, ich habe ja selber auch eine Zeit lang als Printjournalist gearbeitet, wie in einer Redaktion sowas möglich ist, dass solche Geschichten unbemerkt quasi durchgehen können. Es darf nicht passieren, es ist trotzdem passiert, aber es ist, weil es einmal passiert und vielleicht auch zweimal, noch kein Argument dagegen, doch mehr Vertrauen in die Qualitätspresse zu investieren, als in all das, was da im Internet um sich greift. Denn soziale Netzwerke, Internet ist einfach ein Medium, das extrem anfällig ist für Fake News und deswegen versuche ich mich davon möglichst fernzuhalten.
Der Philosoph und Autor Christoph Quarch in SWR 3. Und jetzt die SWR 3-Hörer. Haben Sie Fragen zum Thema Fake News? Gerne her damit. Zum Beispiel per WhatsApp 07221 2011 1 oder anrufen in SWR 3 07221 2011. Dermot Kennedy, Power Over Me in SWR 3. Hier ist die Nachmittagsshow. Wir sind mitten in unserem Fake-Report. Bei uns im Studio ist Christoph Quarch, Philosoph und Autor, mit dem wir über Fake News sprechen. Wir haben gerade, Herr Quarch, über den Spiegel-Autoren gesprochen, der seine Reportagen zum Teil gefälscht hat. Welche Schuld trifft denn eigentlich uns? in dieser Angelegenheit? Wollen wir vielleicht Geschichten, die möglichst einen umhauen, die möglichst noch nie vorher da gewesen sind, damit wir sie abends in der Kneipe weitererzählen können? Also trifft uns eine Mitschuld daran, dass so jemand sagt, meine Geschichten müssen immer spektakulärer werden?
Ja, eine Mitschuld, würde ich sagen, trifft uns in gewisser Hinsicht schon, wobei der Begriff Schuld, mit dem tue ich mich in dem Zusammenhang ein bisschen schwer, ja, weil, ich meine, wer eine Lügengeschichte in Umlauf bringt, der hat einfach die Schuld und wenn jemand einfach vertrauensselig eine Geschichte glaubt, würde ich ihn deswegen nicht schuldig sprechen. Aber grundsätzlich, denke ich mal, sollten wir uns schon auch als Mediennutzer und als Menschen, die Nachrichten konsumieren, immer darüber im Klaren sein, dass es die objektiv wahre Nachricht aus rein prinzipiellen Gründen gar nicht geben kann. Ja, jede Nachricht folgt immer auch irgendwie einem Interesse desjenigen, der diese Nachricht ausgewählt oder gewichtet hat. Und deswegen sind wir immer gut beraten, bei Nachrichten, die wir vernehmen, uns die Frage vorzulegen, wer beabsichtigt hier was damit, was will diese Nachricht bei mir erreichen? Also wir sollten einfach auch wirklich kritisch sein und wenn wir unkritisch sind, ist das natürlich in gewisser Hinsicht auch eine Mitschuld, wenn dann die Fake News einfach weiterverbreitet werden.
Wir wissen heute, was Fake News anrichten können. Ist das möglicherweise so eine Art von Gewalt, die uns angetan wird?
Ich glaube schon, es ist Gewalt, weil wer Fake News in Umlauf bringt, der instrumentalisiert Fake News. Er setzt sie im Prinzip als ein Instrument ein, als ein Werkzeug, das er verwendet, um seine eigenen Interessen damit zu verfolgen. Und Gewalt ist immer so etwas Instrumentelles. Ja, wer Gewalt ausübt, macht sich Mittel zunutze, um seine eigenen Interessen zu verfolgen, und zwar gegen den Willen oder gegen das Bewusstsein derer, die damit konfrontiert werden. Es ist eine sehr subtile Art von Gewalt, wenn man Fake News verwendet. Aber ich würde sagen, es ist Gewalt und dementsprechend ist es nach meinem Dafürhalten auch ein krimineller Akt oder gar eine Straftat, wenn man eben als Brunnenvergifter Fake News in Umlauf bringt.
Das heißt, der Staat ist gefragt?
Nach meinem Dafürhalten ist der Staat hier gefragt. Ja, der Staat hat eine Verantwortung dafür, sicherzustellen, dass die Nachrichten, die letzten Endes ja auch den öffentlichen Raum irgendwie prägen und mitgestalten, die ja wahlentscheidend sein können, wie wir auch am Beispiel der Vereinigten Staaten von Amerika gesehen haben. Da ist der Staat in der Pflicht, seine Bürger auch zu schützen. Er hat die Aufgabe, sicherzustellen durch die Infrastruktur, dass alle Menschen mit sauberem Trinkwasser versorgt werden können. Und genauso hat er die Pflicht, sicherzustellen, dass Menschen mit sauberen Nachrichten versorgt werden können.
Sagt der Philosoph und Autor Christoph Quarch in SWR3 Nachmittagsshow. Zum SWR3-Report Fake News. Alles, was wir heute schon hatten zu diesem Thema, natürlich auch auf swr3.de.
SWR3-Report Fake News.
Auch natürlich mit den Fragen der SWR3-Hörer, die wir beantworten wollen, zusammen mit dem Philosophen und Autoren Christoph Quarch. Herr Quarch, Sie haben gerade schon so ein bisschen, sage ich mal, die Politik, den Staat in die Pflicht genommen, mit dafür zu sorgen, dass Nachrichten Nachrichten bleiben und nicht zu Fake News werden. Dazu eine Frage von SWR3-Hörer Thomas Jungmann.
Wenn man den Staat in die Bewertung Nachrichten und Meinungen einbeziehen möchte, um da eine mögliche Kontrolle auszuüben, um den Bürger zu schützen, was ja an sich ein hehres Ziel ist, aber ist das überhaupt mit den Grundrechten der Meinungsfreiheit vereinbar? Weil wenn eine Wertung stattfindet, dann wird ja auch immer eingeschränkt und damit zensiert.
Mhm. Herr Quarch.
Guter Punkt, den Herr Jungmann hier macht. Also die Frage ist natürlich, was heißt das denn, dass der Staat sich hier einmischen sollte? Es kann nach meinem Dafürhalten hier nicht um Zensur gehen. Ja, das haben wir gesehen in totalitären Staaten, wo halt der Staat klipp und klar sagt, das ist eine Nachricht, das ist keine Nachricht, das bekommt niemandem gut und ist in einer Demokratie völlig undenkbar. Also sowas sollte auf gar keinen Fall passieren. Ich glaube halt, dass es wichtig ist, dass der Staat sich so etwas wie diese öffentlich-rechtlichen Medien leistet. Einfach deswegen, weil man hier doch einen Raum schaffen kann, der einigermaßen frei ist von rein ökonomischen Interessen, die halt bei privaten Nachrichtendistributoren, also Nachrichtenverteilern oder Agenturen, immer mit im Spiel sind. Aber der eigentlich springende Punkt ist letztlich der. Im Journalismus macht man ja von Alters her die sinnvolle Unterscheidung zwischen Nachricht und Meinungsbeitrag. Ja, Meinungsbeiträge sind Kommentare, die dann immer auch als solche gekennzeichnet werden müssen. Und das ist völlig klar, in Deutschland gilt die Meinungsfreiheit. Als Kommentator können Sie sagen, was Sie wollen. Und da kann auch kein Staat, kein Zensor und niemand Ihnen was reinreden.
Zum Glück,
und das muss auch so bleiben, unbedingt. Nachrichten aber sind ausdrücklich keine Meinungsbeiträge. Ja, bei der Nachricht geht es nicht darum, ob derjenige, der das sagt, die richtige Meinung vertritt, sondern ob die Nachricht der Wahrheit entspricht. Und von daher ist es ganz wichtig, die Dinge zu trennen. Was bei Fake News halt viel zu leicht passiert, ist, dass Nachrichten oder sagen wir es umgekehrt, dass Meinung als Nachricht kaschiert oder als Nachricht getarnt werden. Das heißt, man braucht eine Nachricht, um Meinung zu verbreiten. Und genau diese Verwischung dieser fundamental wichtigen Kategorien ist etwas, was wir so nicht hinnehmen können. Und wenn dann so etwas geschieht, wenn also Fake News in Umlauf gebracht werden, ich glaube, dann ist der Staat gefragt. Also wenn, im Prinzip, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist, da ist es wichtig, dass der Gesetzgeber sich auch Möglichkeiten schafft, sowas zu ahnden und es nicht irgendwie als Kavaliersdelikt hinnimmt.
Jetzt ist ja das Vertrauen in die Medien, sage ich mal, auch in die öffentlich-rechtlichen Medien. Wir sehen das ja auch gerade hier bei dem, was bei uns ins Studio an Mails von den SWR3-Hörern kommt. Auch das Vertrauen in die öffentlich-rechtlichen, Stichwort Lügenpresse, ist, will nicht sagen erschüttert, aber es ist zumindest angekratzt. Jetzt ist jetzt mal völlig wurscht, woher das kommt, wer dieses Stichwort Lügenpresse überhaupt in die Welt gesetzt hat. Was müssen denn Journalisten, was müssen auch die öffentlich-rechtlichen Sender tun, um Vertrauen wieder herzustellen? Wie gesagt, warum auch immer es erschüttert ist.
Also ich glaube, es ist ganz wichtig, dass die Quellen ausgewiesen werden, dass dieses alte journalistische Ethos, was man über Jahrzehnte lang, seit es eigentlich Rundfunk und Printmedien gibt, immer bewahrt hat, dass das auch weiterhin aufrechterhalten bleibt. Das heißt, man muss ausweisen können, wo man seine Informationen her bezieht. Es ist wichtig, dass eben auch erkennbar ist, dass Informationen geprüft worden sind. Und natürlich ist ein öffentlich-rechtlicher Sender genauso wie jedes andere meinungsbildende Blatt, auch wie jede, im Prinzip wie jede Dorfpostille, steht in der Verantwortung, zu prüfen, zweimal draufzuschauen, ob die Nachricht, die man in den Umlauf bringt, tatsächlich den Realitäten entsprechen. Also diese Filter einzubauen, das ist etwas ganz Wichtiges. Das kostet natürlich wiederum Zeit, und wer Zeit dafür braucht, der hat auf dem Wettbewerb, auf dem Markt des Wettbewerbs um die Gunst der Hörer, um die Aufmerksamkeit der Hörer immer einen Nachteil, weil er nicht schnell genug ist. Aber gerade deswegen ist es so wichtig, dass wir eben auch Medien haben, dass wir eine Presse haben, die sich von diesem Wettbewerb ein Stückchen frei halten können. Ja, dann allein schon deswegen, um eben dieses journalistische Ethos aufrechterhalten zu können. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, um verloren gegangenes Vertrauen wiederherzustellen. Klar, Fehler können immer passieren. Ja, das kann auch einer etablierten Zeitung passieren. Das kann einem gut arbeitenden Sender passieren. Auch da kann ein Redakteur auf eine Fake-Nachricht reinfallen. Aber das ist kein Argument dagegen. Ja, vielmehr sollte man doch das Augenmerk darauf lenken, wo die Fake News in Umlauf sind. Und das sind in der Regel eben nicht die Qualitätspresse, sondern das sind eher die sozialen Netzwerke, das ist das Internet, und da liegt das eigentliche Problem.
Sagt der Autor und Philosoph Christoph Quarch in SWR 3, hier mitten in unserem Report Fake News. Wir sprechen gleich weiter.
SWR 3 Report Fake News.
Bei uns im Studio der Autor und Philosoph Christoph Quarch. Hallo nochmal, Herr Quarch.
Ja, hallo Janitz.
Und ich bin selten so froh gewesen, einen Philosophen im Studio zu haben wie jetzt, denn meine Philosophiekenntnisse beschränken sich auf das, was auf Kalenderblatt-Sprüchen steht, im Grunde genommen. Ursula aber aus Wachenheim kennt sich da ein bisschen besser aus, und sie erinnert an eine Geschichte, in der ein Schüler zu Sokrates kam und Sokrates von den drei Filtern sprach. Und es ist tatsächlich möglich, über diese drei Filter des Sokrates Verbindung zu Fake News herzustellen, möglicherweise auch, wie wir mit Fake News umgehen. Nur Sie müssen das für uns machen.
Okay, also Sokrates hat dieser Anekdote nach gesagt, man sollte immer sich drei Fragen stellen, wenn man eine Nachricht vernimmt. Nämlich erstens, ist sie wahr? Zweitens, ist sie wichtig? Und drittens, ist sie nützlich? Das sind natürlich schöne Fragen, aber man merkt doch ein bisschen, dass Sokrates vor 2500 Jahren gelebt hat, denn für die heutige Facebook-Problematik würde ich die Frage etwas umformulieren. Ja? Mhm. Natürlich, die Frage ist, sie wahr ist und bleibt die alles entscheidende Frage. Das Problem ist ja eben bloß, es ist für uns so schwer herauszufinden, ob sie wahr ist oder nicht, weil wir halt nicht den unmittelbaren Zugriff zu den Quellen haben. Ich würde sagen, was man von Sokrates hier als erstes lernen kann, Vorsicht ist immer geboten, Wachsamkeit ist immer geboten. Die wahre, absolut objektiv gültige Wahrheit und Nachricht, die gibt es eben nicht. Zweite Frage, ist es wichtig? Ich finde, diese Frage ist eine, die man sich tatsächlich immer wieder vorlegen sollte. Das müsst ihr auch hier in den Öffentlich-Rechtlichen öfter machen, glaube ich. Denn ich selber ärgere mich sehr darüber, dass ich teilweise Nachrichten zu hören bekomme, von denen ich glaube, die haben null Nachrichtenwert. Ja, das sind meistens irgendwelche Geschichten von Kriminalfällen, die vor Gericht verhandelt werden, wo wieder irgendeine grausame Tat verübt worden ist. Da frage ich mich, muss ich als Hörer das wirklich wissen? Ich finde es absolut nicht wichtig. Und ich merke, dahinter steckt dann eben doch oft ein ganz anderes Interesse, nämlich das Interesse, Aufmerksamkeit zu fesseln, Empörung auszulösen, diesen Effekt, oh nee, das ist ja furchtbar, bei den Hörern irgendwie zu evozieren. Da steckt auf jeden Fall ein Problem dahinter. Und dann natürlich die Frage, ist eine Nachricht nützlich? Da muss man heute fragen, wem ist sie nützlich. Mhm. Denn irgendjemand hat immer ein Interesse, mit dieser Nachricht etwas zu bewirken, und da müssen wir einfach achtsam und vorsichtig sein. Also Sokrates in Ehren, ich finde, er ist immer noch der Rede wert, aber wir müssen doch das Ganze ein bisschen mehr der heutigen Welt anpassen.
Ja, und wir können Sokrates selber, glaube ich, auch nicht mehr befragen zum Thema. Das wäre, glaube ich, jetzt wäre schwierig.
Er hätte dann auch so und so nur gesagt, ich weiß, dass ich nichts weiß.
Sie wissen auf jeden Fall, wie wir gleich noch über Fake News sprechen wollen. Wir wollen nämlich gleich noch die Frage stellen, ob diese Fake News-Diskussion möglicherweise auch was mit unseren Kindern macht. Also ist es für uns schwieriger, unseren Kindern in Zukunft zu sagen, bleib bei der Wahrheit? This world can hurt you. Ganz neuer Hit von George Ezra, Hold My Girl, in SWR 3 im Report Fake News. Haben wir gerade schon gesprochen über die drei Filter des Sokrates. Wir haben sie in die Neuzeit transferiert, und zwar mit dem Philosophen und Autoren Christoph Quarch. Herr Quarch, wenn Kinder in ihren Kindernachrichten, Logo-Nachrichten, was es auch immer gibt, wenn sie mitkriegen, dass einer der mächtigsten Männer der Welt, wenn nicht der mächtigste Mann der Welt, Donald Trump nämlich, dass der, ich sag's mal ganz platt, dass der lügen darf, ohne dass er dafür auf die Finger gehauen kriegt. Was bedeutet das dann für Eltern? Also wie schwer wird es für uns in Zukunft, unseren Kindern zu sagen, Leute, bleibt am liebsten oder am besten bei der Wahrheit, das ist in den meisten Fällen das Beste.
Es wird auf jeden Fall schwerer für die Eltern, weil natürlich so ein Beispiel wie Donald Trump auch Einfluss auf die Kinder nimmt. Die sehen, da kann einer lügen, ohne dass es irgendwelche negativen Folgen für sie hat. Vielleicht ist es für die Eltern dann einfach wichtig, dass sie die Geschichte etwas weiter erzählen und auch irgendwie versuchen, ein Bild davon zu vermitteln, was so jemand wie ein Trump anrichtet mit der Gesellschaft, für die er in der Verantwortung steht. Denn die Vereinigten Staaten von Amerika sind eben eine Gesellschaft, die hochgradig zerstritten ist. Es ist eine unheimlich hohe latente Gewalt in dieser Gesellschaft. Das wird alles angeheizt durch dieses Verhalten. Ich denke, die Eltern, wir alle als Erziehende, stehen in der Verantwortung, dass wir den Kindern und den jungen Leuten und überhaupt uns allen immer wieder klar machen müssen, dass eine Gesellschaft überhaupt nur leben kann, wenn Vertrauen zwischen den Menschen besteht. Wenn ich mich wirklich auf das verlassen kann, was ein anderer mir sagt. Ohne das können wir definitiv nicht leben. Vertrauen ist so etwas wie die Währung, die für eine Gesellschaft dringend erforderlich ist. Es ist ohne die menschliches Miteinander nicht funktioniert. Wenn wir einander nicht mehr vertrauen, dann können wir einfach den Laden dicht machen. Und das muss man immer wieder erzählen. Man muss immer wieder deutlich machen, dass es uns allen letzten Endes schadet, wenn Lügen in Umlauf gebracht werden, wenn Lügen nicht sanktioniert werden, wenn so etwas passiert. Und man muss ja auch sehen, die Geschichte Donald Trump ist noch lange nicht zu Ende. Wir wissen ja nicht, wie sie ausgeht und welche negativen Folgen das am Ende des Tages alles noch zeitigen wird.
Und SWR3-Hörer Erik Mordig aus Koblenz hat noch eine Frage am Telefon.
Warum ist es den Medien heutzutage nicht mehr möglich, vernünftige Überschriften zu schreiben, die den tatsächlichen Inhalt wiedergeben der Geschichte, oder muss unbedingt Sensationspresse betrieben werden? Also reißerischer Aufmacher für eine kleine Geschichte. Also ich habe das festgestellt, dass die Überschriften tatsächlich dann immer wieder in eine falsche Richtung führen und die Leute, die dann nur die Überschriften lesen, nachher von dem eigentlichen Geschehen gar keine Ahnung haben, aber trotzdem dann eine Meinung verbreiten über das Geschehen, was den Tatsachen nicht mehr entspricht.
Herr Quarch, wie gefährlich sind diese reißerischen Überschriften?
Ja, das ist ein sehr guter Punkt, auf den der Herr Mordig hier aufmerksam macht, denn er gibt uns die Gelegenheit, ein bisschen tiefer zu schauen und die Dynamik zu verstehen, die hinter dieser ganzen Fake-News-Geschichte eigentlich steckt. Das ist eine Dynamik, die man die Aufmerksamkeitsökonomie nennt. Das heißt, es gibt einen gnadenlosen Wettbewerb unter Medienanbietern, unter Nachrichtendistributoren, Nachrichtenvermittlern, um Sendeplätze, um Sendezeiten, um Aufmerksamkeit. Alle wollen, dass wir bei ihnen verweilen. Die Verweildauer im Internet, auf der Internetseite, ist von entscheidender Bedeutung. Die Quote bei den Sendern ist von entscheidender Bedeutung. Das heißt, man muss schnell sein, man muss sehr schnell versuchen, die Aufmerksamkeit der Menschen auf sich zu lenken und man muss sie irgendwie so erregen und ansprechen, dass sie da bleiben, wo sie gerade sind, dass sie weiterhören, dass sie auf der Seite verweilen. Und diese Dynamik, die im Wesentlichen durch das Internet noch angefeuert worden ist, weil das ganze Internet ja nur durch Werbung finanziert und es für die Internetanbieter von existenzieller Wichtigkeit ist, dass sie diese Verweildauer ihrer Nutzer haben. Diese Dynamik ist es, die den Gebrauch und die Verteilung von Fake News unheimlich ankurbelt. Denn wenn sie irgendetwas in Umlauf bringen, wovon sie sich versprechen können, es regt die Leute auf und ermutigt sie dazu, es motiviert sie dazu, dran zu bleiben, dann haben sie im Prinzip einen ökonomischen Vorteil. Und das ist, glaube ich, die fatale Dynamik, die hinter alledem steckt.
Wobei vermutlich nicht jede reißerisch anmutende Überschrift gefolgt wird von einem Artikel, dessen Wahrheitsgehalt nicht in Ordnung ist.
Nein, nein, durchaus nicht so. Darum geht's ja. Den Punkt, den ich jetzt gerade machen wollte, auch nicht. Mir geht's einfach darum, zu erklären, wie eigentlich der Erfolg von Fake News sich erklären lässt. Und das hat eben etwas damit zu tun, dass letzten Endes in den Medien dieser Zwang, diese Notwendigkeit besteht, Aufmerksamkeit auf sich zu binden. Ja, das ist bei Journalisten natürlich auch ein Mittel, um dann die Aufmerksamkeit für ein vielleicht gar nicht so spannendes Thema zu wecken. Dadurch könnte man es legitimieren. Aber ich finde, man sollte es nicht dadurch legitimieren, weil man am Ende einer Dynamik aufsitzt, mit der man sich zuletzt dann doch selbst ins Knie schießt.
Sagt der Autor und Philosoph Christoph Quarch in SWR 3. Hier ist die Nachmittagsshow. Wir sprechen über Fake News mit dem Philosophen und Autoren Christoph Quarch. Herr Quarch, wenn wir an Fake News denken, dann denken wir ganz schnell auch an Twitter, wir denken an Facebook, wir denken an Instagram, an die anderen sozialen Medien. Warum ist das Internet ein fruchtbarer Nährboden für Fake News?
Ja, ich glaube tatsächlich, das Internet ist der perfekte Nährboden für Fake News. Das kann man schon daran erkennen, was so die Geschichte des Internets ist. Mark Zuckerberg hat mal eine Plattform erfunden, das war der Vorläufer von Facebook, die hieß Mashbook. Und es war eine Plattform an amerikanischen Universitäten, die nur dazu diente, andere Leute zu mobben. Mhm. Das ist die Ursprungsgeschichte. Er hat im Prinzip die gleiche Software dann für Facebook verwendet, was schon zeigt, irgendwie ist die ganze Struktur dieser sozialen Medien sehr gut dafür geeignet, Nachrichten und gerade auch Hassnachrichten, Bullying und so weiter sehr schnell über das Netz zu verbreiten. Die große, soll man sagen, die große Stärke, der sozialen Netze besteht natürlich darin, dass es so unglaublich leicht geworden ist, Nachrichten da einzuspeisen. Und das auch noch anonym. Sie müssen sich ja nicht mal namentlich dort präsentieren und damit die Verantwortung für das übernehmen, was Sie da ins Netz einstellen, sondern Sie können es tun, ohne dass jemand weiß, wer Sie eigentlich sind. Vielleicht weiß es der Provider, aber die Öffentlichkeit weiß es halt nicht. Ich habe so das Bild, ne? Früher war das so, da gibt es die Nachrichtenquelle und dann wird die Nachricht in eine Leitung geleitet, dann kommt irgendwann eine Pumpstation, das sind dann die Medien und die bringen es dann sicher zum Verbraucher. Heute laufen diese Nachrichten wie durch einen offenen Kanal und jeder x-beliebige kann da reinpinkeln, wie er lustig ist. Ja? Und so verbreiten sich dann eben auch Toxide oder Gifte sehr schnell. Das andere ist diese exponentielle Geschwindigkeit, mit der über das Datennetz Nachrichten verbreitet werden können. Es kann ja innerhalb von Sekundenbruchteilen exponentiell geschehen, dass sich eine Nachricht nach wenigen Minuten bis an 1 Million Haushalte durchspielt. Und dann kriegen sie es einfach nicht mehr zurück. Wenn einmal so etwas im Netz kursiert, dann haben alle anderen Mühe, sich daran abzuarbeiten. Die Nachricht ist da. Mir fällt dafür auch wieder ein Bild ein. Das kommt aus einem schönen Film, der heißt Glaubensfrage, wo es um das Thema Klatsch geht. Mhm. Und da sagt ein Priester zu einer Dame, die ihn fragt, was eigentlich Klatsch ist. Weißt du, Klatsch, das ist so, wie wenn du auf dein Dach steigst, ein Daunenkissen aufschlitzt und die Federn werden vom Wind in alle Himmelsrichtungen verstreut. Du bringst sie nie wieder alle zusammen, du bringst sie nie wieder zurück. Und das zeigt sehr schön, was im Internet passiert. Ja, sie können es einfach nicht mehr einfangen und was einmal da ist, ist eine Realität. Und damit müssen dann die anderen irgendwie umgehen. Das ist gefährlich.
Und niemand weiß am Ende mehr, von welchem Dach diese Feder jetzt eigentlich kommt.
Genau.
Sagt Christoph Quarch hier in SWR 3, Autor und Philosoph. Wir sind im Fake News Report, den Sie natürlich auch begleiten und verfolgen auf swr3.de. Der Dienstagnachmittag hier in SWR 3. Hier ist die Nachmittagsshow im SWR 3 Report Fake News. Darüber sprechen wir mit dem Philosophen und Autoren Christoph Quarch. Herr Quarch, wenn Fake News, wenn Unwahrheiten, Lügen, alternative Fakten, wie auch immer wir das nennen wollen, wenn das einmal im Umlauf, sprich veröffentlicht ist, im Internet, wir haben gerade gehört, wie schnell und einfach das im Internet ist, dann ist es vielleicht nicht die Wahrheit, aber es ist ja doch eine Wirklichkeit, mit der wir umgehen müssen. Das sehen wir auch schon daran, es wird dann diskutiert, kein Mensch fragt mir, woher kommt das eigentlich, stimmt das oder nicht, es wird diskutiert. Wie gehen wir denn mit dieser geschaffenen Wirklichkeit dann um am besten?
Also ich glaube, die grundlegende Formel ist gesundes Misstrauen, eine gewisse Skepsis. Und jetzt kommt der interessante Punkt, gar nicht so sehr gegenüber der Nachricht, sondern vor allen Dingen gegenüber sich selbst. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir uns als Mediennutzer immer wieder auch die Frage stellen, was macht das hier mit uns? Und da gilt die Regel, eine Nachricht, die mir gefällt, ist eher Fake News verdächtig als eine, die für mich anstößig ist. Also gerade die, an denen ich Anstoß nehme, sind oft die wahren, weil ich da auch gar nicht so leicht drauf anspreche. Zweite Regel, ganz wichtig, bevor ich irgendeine Nachricht weitererzähle oder weiterverbreite, einfach mal mit jemand diskutieren. Sag mal, ich habe da gehört. Glaubst du, dass das stimmt? Kann das sein? Also das Gespräch mit anderen ist ein ganz hilfreiches Korrektiv, um der Glaubwürdigkeit von Nachrichten auf die Schliche zu kommen. Und generell würde ich mal sagen, gerade auch für diejenigen, die sozialen Netzwerk unterwegs sind, das Beste, was man tun kann, ist einfach Nachrichten nicht weiterleiten. Der Versuchung widerstehen, irgendwas zu teilen, ist bei mir angekommen, gut, aus, Ende, fertig.
Mhm. Schon in dem Moment, wo man vielleicht anfängt, leise zu zweifeln, erstmal vorsichtig sein, bevor man auf Teilen klickt, wäre vielleicht eine Möglichkeit.
Ja, ich glaube, so weit sind wir. Ich finde auch, Vertrauen ist besser als Kontrolle, aber leider Gottes zeigt einfach die nähere, die jüngere Geschichte, dass wir gegenüber dem, was da durch die sozialen Medien tickt und auch teilweise über die Qualitätspresse und über die Öffentlich-Rechtlichen geht. Wir brauchen Misstrauen. Es ist zu viel Falschgeld in Gestalt von Falschinformationen in der Welt. Da muss man einfach vorsichtig sein.
Da sind wir vielleicht auch schon an dem Punkt angekommen, an dem wir feststellen, was die Fake-News-Diskussion und die Tatsache, dass Fake-News und alles Mögliche an Unwahrheiten im Umlauf ist, was das mit uns gemacht hat, was das mit dem Vertrauen gemacht hat. Also wenn ein Freund von mir, von dem ich weiß, ist ein guter Typ, wenn der mir was schickt, da muss ich ja eigentlich erstmal skeptisch sein. Mich erstmal fragen, Moment mal, was ist das für ein Artikel, den er mir da geschickt hat, wo kommt er her? Ist das nicht traurig, dass wir so weit sind?
Ja, es ist traurig, absolut. Und ich glaube, wir sollten auch dieses einfach zum Anlass nehmen, nochmal über unsere eigenen Kommunikationsgewohnheiten nachzudenken. Vielleicht sollten wir doch einfach wieder öfter analog miteinander reden und die Vertrauenswürdigkeit unseres Gesprächspartners an dessen Augen ablesen, als uns in diesen anonymen sozialen Netzwerken zu bewegen, wo man einfach irgendwo auf sich gestellt bleibt und nicht mehr spüren und fühlen kann, was die Wahrheit ist.
Dem anderen ins Gesicht gucken. Herr Quaich, ganz herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren. Ich bin mir sicher, wir werden die Fake News jetzt nicht ausgerottet haben in nächster Zeit.
Wohl kaum.
Mit unserem Gespräch, aber vielleicht haben wir möglicherweise dazu beigetragen, dass wir den Umgang mit Fake News und mit dem, was durchs Netz geistert, ein bisschen ändern. Also vielen Dank, dass Sie da waren.
Gerne, Jan.
Und die Gespräche, die wir hier geführt haben, auch die nochmal in aller Ruhe nachhören bei uns auf swr3.de. Dort gibt es natürlich auch alles, was wir zum Report Fake News hatten, nochmal in Ruhe für Sie zum Nachlesen und zum Nachhören. Hier ist SWR3 mit der Nachmittagsshow. Volker Janitz und jetzt Daido und Here With Me.